Nach Meinung dieser Soziologen, und ich sehe das so ähnlich, sind Veränderungen dann erfolgreich, wenn es einen spürbaren Veränderungsdruck gibt, wenn wir kleine evolutionäre Schritte gehen und wenn es uns gelingt, neue Routinen, neue Abläufe ganz praktisch in unseren Alltag zu integrieren.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Wolfgang, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber mit dem Thema einsteigen, würde ich dich gern bitten, einfach mal dich vorzustellen und auch gerne auch sagen, wofür du so richtig brennst und richtig Feuer und Flamme bist.
Danke, lieber Viktor, für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Vielleicht beginne ich mit dem, was mich antreibt und wofür ich brenne. Mich treibt an, zusammen mit Menschen Veränderungen zu gestalten. Und darum ging es mir als Führungskraft und darum geht es mir heute, wenn ich als Coach und Mentor für Führungskräfte, Menschen und Teams bei ihrer Entwicklung begleite. Mit diesem Ziel halte ich übrigens auch Vorträge und leite Kurse, bin beratend tätig, bin Impulsgeber bei Leadership-Programmen und ich schreibe hin und wieder auch mal Artikel. Du hast meine beruflichen Erfahrungen angesprochen. Ich war 25 Jahre Führungskraft im Konzern der Deutschen Bahn, unter anderem Geschäftsführer Stadtverkehr, Finanzvorstand der DB Fernverkehr, das sind diese schönen weißen Züge. Ich war Leiter des digitalen Transformationsprogramms der DB Finanzfunktion, die so etwa 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Von der Ausbildung her bin ich Diplom-Wirtschaftsingenieur. Als langjähriger CFO habe ich eine große Affinität zu Finance-Themen, wie du dir vorstellen kannst.
Das freut mich natürlich.
Mir sind People and Culture-Themen wichtig und als Ingenieur interessiere ich mich für Technik und Digitalisierung. Ich bin unter anderem Mitglied im Arbeitskreis Digital Finance der Schmalenbach-Gesellschaft. Dieser Arbeitskreis ist mit etwa 50 Vertreterinnen von Unternehmen und Hochschulen, es geht da um den Dialog von Wissenschaft und Praxis, vermutlich die größte Expertengruppe in Europa, die sich mit digitalen Transformationen von Finanzfunktionen beschäftigt.
Wow.
Und dort arbeite ich mit einem kleinen Team an Themen rund um People and Culture. Also es passt ganz gut, was wir heute machen. Weiterhin bin ich ausgebildeter systemischer Coach und Berater. Die zweijährige Ausbildung mit zertifiziertem Abschluss war mir wichtig, um auch hier professionell unterwegs zu sein. Und wenn du mich fragst, was das Besondere an meinem Profil ist, dann ist es genau diese Kombination aus unternehmerischer Erfahrung auf C-Level, breitem Fachwissen, Aktivitäten am Puls der Zeit, einer systemischen Ausbildung und dem Interesse an Menschen und ihrer Entwicklung.
Super, vielen Dank. Und genau dieses Thema, wo du natürlich auch oder wofür du natürlich Feuer und Flamme bist, ist natürlich auch Thema von unserem heutigen Podcast. Das ist natürlich kein Zufall. Ja, wir reden heute über ein Thema, das oft irgendwie als ein weiches Thema abgestempelt wird, das sehr oft natürlich auch vernachlässigt wird. Da schauen wir gleich gerne nochmal drauf. Und trotzdem ist es genau das Thema, das eigentlich den Erfolg einer Transformation nachher ausmacht, ne? Also wir reden heute über Kultur, über Menschen und Leadership. Ne?
Ja.
Also von daher auch gerne gleich meine erste Frage, vielleicht erstmal zum Einordnen. Ja, Transformation oder auch digitale Transformation. Ne? Ist das ein Thema für Finanzorganisationen oder kommt die Finanzorganisation da irgendwie mit dem blauen Auge davon?
Ich glaube, sie wird nicht mit einem blauen Auge davonkommen. Ich glaube, darum darf es auch gar nicht gehen. Wir leben in Zeiten großer Unsicherheit. Das merken wir ja an allen Ecken und Enden. Multiple Krisen, große Veränderungen in Märkten und Geschäftsmodelle. Und in diesem Kontext müssen Unternehmen natürlich mutig sein, schnell agieren, wenn sie erfolgreich bleiben und sein wollen. Und dabei, das ist meine Überzeugung, müssen Finanzfunktionen eine wichtige Rolle spielen. Sie müssen Transparenz herstellen, klare Steuerungsimpulse geben und dafür braucht es Geschäftsverständnis, hohe Datenqualität und auch sowas wie Analysekompetenz. Das alles geht nicht ohne Digitalisierung und Data Analytics und KI. Zugleich müssen Finanzfunktionen, wie andere Unternehmensbereiche übrigens auch, die eigenen Prozesse optimieren und dort, wo es geht, automatisieren. Sie müssen die Daten- und Systemlandschaften aufräumen und alle stehen vor den großen Themen ESG und S/4HANA. Mhm. Das alles sind tiefgreifende Veränderungen und der Begriff digitale Transformation ist, wie ich finde, absolut gerechtfertigt und übrigens auch angesagt. Die größten Herausforderungen, das hast du schon angedeutet, sehe ich dabei bei den sogenannten weichen Faktoren. Mhm. Und aus meiner Überzeugung und meiner Erfahrung sind das in Wahrheit die wirklich harten Erfolgsfaktoren.
Das sind die, die, ja, ich meine, klar, die sind weich und deswegen auch am schwersten greifbar und damit auch am schwersten umzusetzen, ne? Und ich denke auch, vor allem, wenn es um eine Transformation im Finanzbereich geht, und wir werden, glaube ich, nochmal ansprechen, dass der Finanzbereich, wenn er sich transformiert, auch natürlich Auswirkungen auf das restliche Unternehmen hat. Aber im Finanzbereich sind ja in der Regel rational denkende Menschen. Da geht es um Fakten natürlich, ne? Zahlen, Daten, Fakten. Und genau diese Menschen müssen sich dann auf einen Schlag mit den, ja, mit Faktoren auseinandersetzen, die sich halt nicht in einer ROI-Rechnung abbilden lassen. Ne? Also das macht es irgendwie, glaube ich, gerade in dieser Kombination Finanz oder digitale Transformation und diese weichen Themen ja vielleicht auch so komplex einfach. Ne?
Ja, das ist genau so.
So, heute mal Werbung in eigener Sache. Ich habe 4 Fragen an Sie. Was könnte Ihre Finanzorganisation leisten, wenn Sie sie wirklich neu denken? Wie viel stärker wäre Ihr Bereich, wenn Finance das Geschäft aktiv unterstützt? Warum sollten nicht gerade Sie diesen nächsten Schritt gehen? Und die letzte Frage, warum nicht jetzt? Wir helfen Ihnen dabei mit einem Target Operating Model, das Klarheit schafft, mit wirksamen Business Partnering und mit echter Kulturtransformation, die alle mitnimmt. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Expertengespräch und sehen Sie, was möglich ist. Also wenn wir über Transformation reden, ich glaube, das ist keine neue Erkenntnis, scheitern ja unzählige Transformationen. Ne? Also viele Studien über viele Jahrzehnte sagen, irgendwas zwischen 60% und 70% aller Veränderungsvorhaben scheitern. Und ja, woran liegt das? Ne? Also was ist der Schlüssel, damit wir da andocken können und sagen, ja, unsere Transformation gehört nicht dazu. Ne?
Ja, ich will mal vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise antworten. Wir kommen ja nachher noch auf die spezifischen Finanzthemen. Ich beschäftige mich gerade mit Soziologen und deren Forschungen zur Veränderung und Transformation. Und die Ergebnisse sind, wie ich finde, total interessant. Alle, egal wen man da liest oder hört, weisen darauf hin, dass wir Menschen ein unglaublich ausgeprägtes Beharrungsvermögen haben. Mhm. Ich glaube, jeder kennt das von den berühmten Neujahrsvorsätzen. Das haben wir selbst eigene Erfahrungen gemacht, sicherlich. Und im größeren Zusammenhang sehen wir das natürlich auch bei dem Verhalten von Staaten, wenn es um große Herausforderungen geht, wie zum Beispiel den Klimawandel und Reformen. Mhm, Nach Meinung dieser Soziologen, und ich sehe das so ähnlich, sind Veränderungen dann erfolgreich, wenn es einen spürbaren Veränderungsdruck gibt, wenn wir kleine evolutionäre Schritte gehen und wenn es uns gelingt, neue Routinen, neue Abläufe ganz praktisch in unseren Alltag zu integrieren. Mhm. Ein positives Beispiel haben wir vielleicht alle in der Corona-Pandemie erlebt, bei allen negativen Ereignissen, die wir dann natürlich auch erleben mussten. Homeoffice und Videokonferenzen und Online-Meetings hätten sich niemals so schnell und mit so großer Akzeptanz entwickelt, wie das in dieser Zeit möglich war.
Weil der Druck eben da war, ne?
Weil der Druck da war. Mhm. Der
Druck da war. Absolut. Also genau, ne? Also bei Transformationen braucht diese Notwendigkeit, diese Dringlichkeit, ne? Das, das sagen wir auch immer wieder, wenn wir Transformationen begleiten. Und so eine Transformation, die ist ja sehr vielschichtig, ne? Also da gibt es ja unterschiedliche Bereiche. Manchmal wird sie initiiert durch eben eine Digitalisierungsinitiative. Manchmal wird das Geschäftsmodell geändert und so weiter. Und deswegen gibt es auch viele unterschiedliche, sagen wir, Handlungsfelder, ne, die man dann vielleicht in einem Target Operating Model dann auch abbilden kann. Und einer dieser Handlungsfelder ist People und Culture. Ne? Ja. Und wenn wir darüber mal zu sprechen, wie wichtig ist es? Ne? Also jetzt ganz konkret, People and Culture, was bedeutet das für eine Transformation?
Ja, ich knüpfe an deinen Hinweis an, dass du gesagt hast, es gibt viele Studien darüber, dass Transformationen, digitale Transformationen scheitern. Diese Studien kommen meistens zu dem Ergebnis, dass ungefähr 70% der Transformationen erreichen nicht die Ziele, die sie sich ursprünglich vorgenommen haben. Ob sie deswegen scheitern, ist vielleicht nochmal was anderes, aber sie erreichen zumindest nicht die Ziele, die sie sich vorgenommen haben. Und wenn man in diese Studien reinschaut, dann ist das Ergebnis durchgängig eigentlich, dass es an Themen liegt, die mit Leadership, mit Zusammenarbeit, Information und Kommunikation zu tun haben. Eben People and Culture-Themen. Und das deckt sich auch genau mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe bei der Transformation von Finanzfunktionen. Mir ist wichtig in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt stärker in Richtung People and Culture gehen, zu betonen, dass ich die Bedeutung von Prozessen, von Automatisierung, von Digitalisierung, von allem, was mit Technologie zu tun hat, nicht übersehen will. Das ist wichtig, ist auch unglaublich anspruchsvoll, muss auch gemacht werden. Mir ist nur der Hinweis wichtig und deswegen sprechen wir ja heute auch darüber, dass der nachhaltige Erfolg einer Transformation ganz wesentlich von People and Culture-Themen abhängt und wie man diese Themen managt. Und das ist gar nicht immer allen bewusst und insofern ist mir dieses Thema auch so wichtig und liegt mir so am Herzen. Drei Themenbereiche in dem Zusammenhang sind mir besonders wichtig. Der erste ist Transformations- und Change-Management. Zuallererst muss der Handlungsbedarf klar kommuniziert werden. Häufig scheitert es schon daran oder Leute trauen sich nicht oder sind nicht klar genug.
Was ist eigentlich das Problem? Ne?
Was ist eigentlich das Problem und warum müssen wir etwas tun?
Genau.
Dann braucht es ein Transformationsprogramm mit Zielbild, Roadmap und Meilensteinen. Das muss sein. Und einer, das ist meine Erfahrung, guten Mischung aus kurzfristigen und längerfristigen Aktivitäten. Dann ist wichtig eine starke Programmleitung und ein leistungsfähiges Transformationsteam, das diese Transformation vorantreibt. Dann muss die Transformation gesteuert werden. Es braucht sowas wie messbare Ziele, an denen man sich orientiert. Und es braucht, das ist mir besonders wichtig immer gewesen, ein regelmäßiges Stakeholder-Management. Also ich muss regelmäßig, vielleicht sogar alle Vierteljahre, im Kontakt mit den wichtigsten Stakeholdern meines Programms sein. Und das können in den großen Konzernen sehr, sehr viele sein. Aber das ist extrem wichtig, da an dieser Stelle dieses Stakeholder-Management zu machen.
Und vielleicht an der Stelle nochmal vertieft, also Stakeholder sind nicht nur die Vorstände und die Führungskräfte. Ne? Also,
nein, also Betroffene.
Genau, Stakeholder sind ja ganz viele, sind auch Mitarbeiter, ne? Also sind die dann vielleicht von dieser Transformation direkt oder vielleicht auch indirekt auf irgendeine Art und Weise betroffen sind. Ne?
Unbedingt, genau. Der zweite Themenbereich ist das Thema Führung und Commitment. Extrem wichtig ist ein klares Commitment von Top-Management und Führungskräften. Ohne das geht's nicht, ist meine Überzeugung.
Ja.
Und weil sich diese Transformationen häufig über einen längeren Zeitraum hinwegziehen, das sind eigentlich Themen, die niemals aufhören, braucht es natürlich auch ein robustes Commitment. Und dieses Commitment muss auch dann weiterhin gelten, wenn sich Rahmenbedingungen ändern und personelle Wechsel stattfinden oder Kostensenkungs- oder Wachstumsprogramme plötzlich höhere Priorität bekommen. Meine Erfahrung, gerade in den Gesellschaften, mit denen ich da im Schmalenbach-Kreis unterwegs bin, zeigen, dass das häufig schwierig ist, dieses robuste Commitment über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten.
Was wir da auch vielleicht auch eine Beobachtung von meiner Seite, was wir da auch immer wieder beobachten, es gibt schon dieses so nach vorne raus, so dieses Commitment, so, ja, klar, wir machen das schon oder so, ne, aber wenn die Menschen spüren, dass jetzt die Führungskraft, Vorstand, Geschäftsleitung nicht wirklich 100% dahinter stehen, dass sie das nicht mit Herz und Seele vorantreiben, also man kann ja die Menschen nicht für dumm verkaufen, ne, die merken das natürlich und dann verpufft das Ganze einfach, ne, weil sie sagen, naja, gut, das ist die nächste Transformation und in ein paar Jahren kommt wieder die nächste und passieren tut sowieso nichts und dann wird es ganz schnell abgehandelt. Ne?
Ja, das ist so. Für mich gehört zur Führung und Commitment auch noch, dass die Führungskräfte dafür sorgen, dass die Rollen klar sind, dass die Organisation und die Prozesse und am Ende auch die Kompetenzen diesen Rollen folgen. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Logik, die dort gilt. Und für mich ist wichtig, dass Führungskräfte ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und als Change-Leader unterwegs sind. etwa in puncto Transparenz, Konsequenz, Glaubwürdigkeit. Und zur Vorbildfunktion gehört für mich auch das Thema Information und Kommunikation, Umgang mit Konflikten und auch eine wirklich ernsthaft gelebte Fehler- und Feedback-Kultur gehört
für mich auch. Und vielleicht, wenn man bei dem Vorleben, vielleicht nochmal ganz kurz ein ganz plakatives Beispiel. Also wenn eine Digitalisierungsstrategie ausgerufen wird und der Vorstand aber trotzdem noch jedes Protokoll und jedes Dokumentchen ausgedruckt bekommen haben möchte, dann macht es die Sache etwas unglaubwürdiger. Ne?
Ja, das ist so.
Also es fängt bei den Kleinigkeiten an, ne? Aber das sind Zeichen, die im Prinzip wahrgenommen werden und dann, die dann so im Kontext eine Führungskraft entweder glaubwürdig machen oder nicht.
Ja, so ist das. Der dritte Bereich ist aus meiner Sicht Zusammenarbeit und Performance. Wichtig sind neue Formen der Zusammenarbeit, zum Beispiel funktionsübergreifende Projektteams. Ich selbst habe gute Erfahrungen mit agilen Methoden gemacht. Performance muss fest im Denken und Handeln verankert sein, mit messbaren Ergebnissen. Die Anreizsysteme müssen möglichst widerspruchsfrei sein. Und wenn es Zielkonflikte gibt, braucht es Regeln, wie die aufgelöst werden können. Es braucht ein, wie ich finde, günstiges Klima und Rahmenbedingungen für Innovation.
Ja.
Sogenannte Speedboote, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ideenplattformen, High-Performance-Teams, da gibt es in Unternehmen ganz unterschiedliche Aktivitäten. Und es braucht sowas wie ein permanentes Training und Weiterbildung, moderne Formen des Lernens, Talentpools, Communities, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und
also letztendlich auch die Befähigung der Menschen.
Absolut.
Trainings absolut. Und so weiter.
Genau. Und eine effiziente Meetingkultur, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, das aber häufig nicht ist. Vieles von dem, was ich da jetzt genannt habe, klingt total selbstverständlich, weiß ich. Und trotzdem weiß ich auch, dass die Realität in Unternehmen häufig nicht ganz so ist.
Ja, manchmal sind es die offensichtlichsten Sachen, die dann vielleicht nicht in Gänze beachtet werden und nicht die volle Aufmerksamkeit nicht bekommen. Ne? Und deswegen kommen sie oft zu kurz, ne? Weil es vielleicht so offensichtlich ist. Ne?
Ja.
Du hast vorher einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich nochmal aufgreifen möchte. Die Führungskräfte, also eine Führungskraft muss auch Vorbild sein. Welche Eigenschaften muss eine Führungskraft noch haben, um eine Transformation, eine Veränderung erfolgreich voranzutreiben?
Zunächst mal braucht es fachliche Kompetenz. Ich glaube, das ist die Basis für alles. Ist aber in diesem Fall der digitalen Transformation von Finanzfunktionen nicht ganz unwichtig, weil diese Leitungspersonen eben auch Erfahrung mit den Kernprozessen für Finance brauchen. Also muss wissen, wie ein Planungsprozess, wie ein Vorschauprozess, wie ein Jahresabschlussprozess und sowas funktioniert. Und es braucht aus meiner Überzeugung eine große Affinität zu IT und Digitalisierung. Einfach ein Gespür für geben. Dann braucht es, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, Lust an der Gestaltung von Veränderung. Darum geht es dann.
Ja.
Und beherrscht werden muss das Handwerkszeug des Projektmanagements. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das wird es nicht geben.
Ja, genau.
Das Wichtigste aus meiner Sicht ist aber die soziale Kompetenz. Da geht es um Eigenschaften wie Glaubwürdigkeit, wie Vertrauen, wie gute Kommunikation, eine breite Akzeptanz, Durchsetzungsfähigkeit. Geht auch um einen guten Umgang mit Konflikten, um Geduld, Belastbarkeit. Und am Ende auch Frustrationstoleranz übrigens, bin ich auch überzeugt davon.
Also das ist ja ein sehr, sehr bunter Blumenstrauß an notwendigen Kompetenzen, der eine Führungskraft haben muss. Ne? Also gerade in Zeiten der Veränderung. Ne? Also wenn stabiles Umfeld ist, dann sind sicherlich vielleicht andere Kompetenzen gefragt. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, wenn eine Transformation ansteht, dass die Führungskräfte da auch mitgenommen werden müssen. Die müssen eben auch diese Kompetenzen und diese Awareness bekommen, was einfach wichtig ist bei einer Transformation. Man kann, glaube ich, und das wäre, glaube ich, sogar auch unfair, einfach zu erwarten von einer Führungskraft, die die letzten 10 Jahre meinetwegen in einem stabilen Umfeld einen guten Job gemacht hat, jetzt eben zu einer Transformationsführungskraft wird, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Da braucht es einfach eben andere Fähigkeiten und da muss man einfach auch so fair sein und diese Kompetenzen, diese Fähigkeiten auch auf irgendeine Art und Weise dann auch aneignen lassen. Ne?
Ja, unbedingt.
Du hast vorher erwähnt, dass du auch eine systemische Ausbildung hast, also systemischer Coach bist. Wie wichtig ist aus deiner Sicht auch diese systemische Betrachtung oder diese systemische Perspektive, wenn wir Transformationen angehen? Und vielleicht kannst du uns das mit ein paar Beispielen hinterlegen.
Ja, ich glaube, wenn man wirklich über die Gestaltung von Veränderung spricht, kommt man an systemischen Perspektiven nicht vorbei. Mhm. Jetzt kann ich aus Zeitgründen nicht auf die Systemtheorie als Ganzes hier eingehen. Dafür müsste ich jetzt verweisen auf die bekannten Autoren Niklas Luhmann, Paul Watzlawick oder stellvertretend für ganz viele Bernd Schmidt, Roswitha Königswieser, Falco von Ameln, Armin Nassee oder Judith Muster von Meta. Mhm. Aber drei Perspektiven systemischen Denkens halte ich für besonders wichtig mit Blick auf die Transformation. Erstens, Organisationen sind komplexe Systeme, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Mhm. Und im System Unternehmen stehen eben viele Teilsysteme. Das sind Bereiche, Abteilungen, Teams und auch die Beziehung zwischen Menschen in Wechselwirkung. Und angesichts dieser unglaublichen Vielzahl von Teilsystemen sind diese Wechselwirkungen weder kontrollierbar noch vorhersehbar.
Das sind wie so eigene Ökosysteme, ne?
Ja. Mhm. Und bei Transformation ist es jetzt wichtig, sich dieser Komplexität bewusst zu sein. Es ist so ein bisschen wie beim Billard. Stößt ein Teilsystem Veränderungen an, erzeugt es Veränderungsimpulse und Veränderungsdruck auf andere Teilsysteme, der wiederum dann zu anderen Impulsen und auch zu Widerständen führt. Mhm. Transformationen sind in Summe niemals planbar, allenfalls in ganz kleinen Schritten. Das sind die sogenannten systemischen Schleifen. Mhm. Die zweite systemische Perspektive ist die Wirklichkeitskonstruktion. Wirklichkeit ist immer die des Beobachtenden. Oder the world is what you think it is. Mhm. Die Wirklichkeiten von Menschen und Organisationen bilden sich vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen und Überzeugungen. Das nennt man Konstruktivismus. Es gibt also keine objektiven Realitäten, sondern immer nur subjektive Wirklichkeiten. Mhm. Und so ist ein Unternehmen zum Beispiel aus Sicht eines Finanzers etwas ganz anderes als aus der Sicht von Architekten, von Personalern, von Marketingleitern,
ja,
oder Juristen. Man nennt das funktionale Differenzierung. Und bei Transformationen ist es jetzt wichtig, sich genau dieser eigenen Wirklichkeitskonstruktionen bewusst zu sein, mit Blick auf eigene Teams, mit Blick auf andere Teams. Und damit erklärt sich dann auch die sehr, sehr große Bedeutung von Kommunikation. Vereinfacht gesagt ist Kommunikation der Austausch von Perspektiven, die wiederum nichts anderes sind als Wirklichkeitskonstruktionen.
Um einfach auch gegenseitiges Verständnis zu schaffen, ne?
Ja, genau. Mhm. Und das dritte systemische Prinzip ist die Selbstorganisation. Danach hat jedes System die Fähigkeit, die eigenen Strukturen und Prozesse von innen heraus selbst zu entwickeln. Man nennt das Autopoiese. Es gibt also keine Möglichkeit, von außerhalb des Systems Einfluss auf innere Prozesse zu nehmen. Für Transformation bedeutet das, dass Veränderungen nur von innen gestaltet werden können und Impulse von außen können höchstens Anreize sein, für andere Formen der Selbstorganisation.
Übersetzt bedeutet es, Betroffene zu Beteiligten machen, ne?
Ja, genau. Mhm. Und auch vielleicht die begrenzte Wirkung von Beratern und Beratungsunternehmen, ja, die nur dann erfolgreich sein können, wenn es ihnen wirklich gelingt, Prozesse von innen in Gang zu setzen, zu motivieren und zu stimulieren.
Also der klassische Ansatz, der manchmal auch von Beratern und großen Beraterhäusern gewählt, ja, wird, dass man mit einem fertigen Konzept reingeht und nach dem Motto, das verkauft, das hat sich schon vielfach bewährt. Ja. Hier ist der Foliensatz. Ja. Das funktioniert nicht, ne?
Das funktioniert nicht. Soweit ein kurzer Ausflug in das systemische Denken. Ich halte das für extrem hilfreich und lohnenswert, sich damit zu beschäftigen.
Ja, ich mag diesen wissenschaftlichen Ansatz und diese Erklärung von der systemischen Seite oder von der Psychologie-Seite. Das macht einfach alles nochmal einfach logisch, ne? Warum manche Sachen einfach gut funktionieren und nicht funktionieren. Mhm. Und dieses Beispiel mit dem Billard, das gefällt mir auch sehr gut, ne? Also wenn du willst, dass die Kugeln kontrolliert dahin gehen, dahin rollen, wo sie hingehen, dann darf man das eben nicht dem Zufall überlassen, ne? Also dann bringt es nichts, einfach mal drauf zu ballern und hoffen, durch mehrere Banden wird er schon das Ziel treffen. Das geschieht eben einfach nur selten, ne?
Ja, genau so ist das.
Super. Du hast auch schon ein paar Mal gesagt, dass Transformationen auch in kleinen Schritten. Also die brauchen langfristige Ziele, die brauchen aber auch kurzfristige Ziele, ne? Und vor allem diese permanente Anpassung an gegebene Umstände, aber auch an äußere Umstände, die sich natürlich auch permanent ändern, da sind sicherlich agile Methoden ganz gut geeignet. Vielleicht kannst du uns hier nochmal ein bisschen Einblicke geben, mit welchen agilen Methoden du vielleicht schon Erfahrung gemacht hast und warum das so wichtig ist.
Ja, häufig wird ja Flexibilität und Agilität miteinander so in einem Topf geworfen. Mhm. Da würde ich dazu neigen, das zu trennen. Flexibilität, habe ich vorhin gesagt, ist wichtig, wenn man etwa mit cross-funktionalen Teams unterwegs ist, die themenspezifisch arbeiten, sich bilden, dann auch nach einer Zeit wieder auflösen. Agilität ist für mich etwas anderes. Es geht weiter. Mhm. Nach meinem Verständnis und nach der Reihenlehre von Scrum ist das eine Methode des Projektmanagements mit sehr klar definierten Vorgehensweisen und Regeln. Da gibt es dann zum Beispiel Product Owner oder Scrum Master. Du kennst das alles. Und agiles Projektmanagement in diesem Verständnis habe ich in Finanzfunktionen bisher höchstens punktuell erlebt. Anders als in IT-Organisationen. Da ist das schon mittlerweile seit langem selbstverständlich. Mhm. Und doch, und das finde ich sehr gut, arbeiten viele Finanzfunktionen mittlerweile auch mit agilen Methoden. Also sie wenden Methoden an aus dem ganzen agilen Set. Wie etwa die Dailies, die Stand-Ups, Sprints, Kanban-Boards, Retrospektiven. Und das sind alles Themen, mit denen ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Die einfach eine Chance bieten, in sehr gutem und engem Kontakt zum Team zu sein, sich sehr strukturiert entlang von Themen gemeinsam entlang zu hangeln und immer wieder darauf zu schauen, was man jetzt erreicht hat und was man sich für die nächste Zeiteinheit vornimmt. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesen Methoden.
Ja. Also das heißt, die Finanzler oder die Finanzorganisationen, die dürfen sich nicht davor scheuen, einfach mal ja vielleicht in den Nachbarabteilungen, sei das IT-Abteilung oder sei das auch in vielen technischen Abteilungen, werden die agilen Methoden schon eingesetzt, dass man da mal schaut, okay, wie machen die das? Ne? Und dann vielleicht einfach mal probieren, ne? Einfach mal vielleicht an irgendeinem Thema mal OKR mal durchspielen.
Ja.
Das mag am Anfang, also meine ich mache das auch immer wieder, das ist am Anfang ein bisschen befremdlich, vor allem wenn man mit diesen Begrifflichkeiten dann irgendwie um die Ecke kommt. Aber letztendlich ist es auch eine simple Methode, ne, die man, wo man einfach mal durch muss, ne, also die Methode einfach mal versucht, konsequent einfach mal durch zu machen, einfach zu üben. Und man merkt, ja, eigentlich ist es zum Schluss gar nicht so schwer, ne. Ja. Und das Gute ist ja an diesen agilen Methoden, dass sie eben agil sind, ne. Also die darf man, glaube ich, auch durchaus an seine Gegebenheiten einfach anpassen. Aber man darf das natürlich nicht verwechseln und das hast du ja auch schon gesagt, ne? Es ist nicht absolute Regellosigkeit, ne? Also diese agile Methoden funktionieren mit gewissen Spielregeln, ne? Also absolut. Spielregeln sind einfach wichtig.
Ja, genau.
Mhm. Klasse. Wenn wir nochmal auf die Digitalisierung oder die Transformation des Finanzbereiches vielleicht nochmal ganz kurz draufschauen, da reden wir ja von ganz, ganz vielen Sachen, ne? Also sei das Robotics, Analytics, KI ist natürlich im allen Munde. Gibt es da aus deiner Sicht eines, das jetzt besonders wichtig oder sind das einfach mehrere Themen, die da in der Zukunft immer wichtiger werden?
Am Ende sind es mehrere, aber ich würde mich auf zwei versuchen zu fokussieren. Mhm. Das ist auf der einen Seite das Thema Data Analytics und das ist die KI natürlich. Mhm. Die haben, glaube ich, beide und beide sicherlich auch in Kombination das größte Potenzial. Ich habe mit Blick auf Data Analytics sehr gute Erfahrungen gemacht mit automatisierten Prognosen. Bin überrascht gewesen von der Treffsicherheit. Und zudem bieten diese automatisierten Prognosen die Chance, die sogenannten politischen Einflüsse auf Forecasts außen vor zu lassen. Ja, das ist, viele Unternehmen haben zumindest eine Second Opinion über die automatisierten Prognosen, um das dann praktisch mit der traditionellen Vorschau zu vergleichen. Und viele machen dann aber auch die Erfahrung nach 2 oder 3 Jahren, dass man auf die traditionell erstellte Vorschau verzichten kann und man geht dann nur auf die Data Analytics Vorschau, was wirklich gut funktioniert.
Ja, so wichtig auch das Bauchgefühl natürlich von einem erfahrenen Controller auch ist, desto fehlgeleiteter kann das manchmal einfach sein. Ne? Und dieses Analytics kann dann einfach nochmal vielleicht als eine Art Challenge oder als eine Art Sparringspartner gesehen werden, um einmal zu überprüfen, okay, wo liege ich da mit meinem Bauchgefühl? Ne? Ja. Und manchmal lohnt es sich einfach da nochmal vielleicht das Ganze zu revidieren.
Ganz genau. Mhm. Und der zweite Teil ist eben die KI, in unserem Fall die generative KI. Wir kennen ja ChatGPT alle miteinander, haben auch Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Und ich finde das eindrucksvoll, was damit möglich ist. Und ich weiß, dass es Finanzfunktionen gibt, die gerade testen, ob es möglich ist, dass KI Analysen kommentiert und gleichzeitig auch Handlungsempfehlungen gibt. Mhm. Und das, was ich da gesehen habe, hat mich total beeindruckt. Also das dahin geht, glaube ich, die Entwicklung.
Ja. Und auch hier muss man, glaube ich, einfach sagen, das ist ein Werkzeug, das den Controller oder Controllerinnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, wenn sie es einfach nutzen. Ne? Also ich glaube nicht, dass dieses Tool die Menschen ersetzen wird. Ne? Das ist ja wieder in der Diskussion. Aber das ist wie heute der Computer. Ne? Das hat die Menschen auch nicht ersetzt. Das hat es in vielen Bereichen einfach effizienter gemacht. Und ich bin davon überzeugt, dass es mit KI gleich ist. Ne?
Ja, sehe ich genauso auch. Das sehe ich genauso.
Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir zum Schluss gehen und das Thema Fehlerkultur. Ne? Also so eine Transformation geht ja in der Regel über einen langen Zeitraum und in den seltenen Fällen läuft natürlich alles glatt und schon gar nicht so wie geplant. Ne? Wie geht man mit Fehlern um, die vielleicht auf dem Weg bei dieser Transformation passieren?
Offen und ehrlich. Und es gibt ja viele Transformationsprogramme, die das sogar feiern und eben transparent machen. Und ich finde das genau richtig. Dieses Prinzip Versuch und Irrtum gehört bei Transformationen, insbesondere bei digitalen Transformationen, meines Erachtens dazu. Man muss Dinge ausprobieren. Wir selber haben auch so kleine Technologie-Cases gemacht und da ist auch nicht alles von erfolgreich gewesen. Und das gehört aber zum Ausprobieren dazu. Ja, und insofern, für mich geht eine Transformation ohne Feedback und Fehlerkultur überhaupt nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das gehört einfach zusammen. Und dafür brauchen Unternehmen auch Mut. Das wird auch mal ein bisschen Geld kosten können. Aber man kann ja darauf achten, dass das in einem sehr überschaubaren Rahmen alles bleibt. Gerade wenn man nur kleine Use Cases macht, geht das, glaube ich, ganz gut. Aber dieser offene und transparente Umgang auch mit Fehlern, der ist, glaube ich, extrem wichtig.
Genau.
Stärkt am Ende auch die Glaubwürdigkeit, bin ich überzeugt.
Genau. Und vielleicht, wie du vorher erwähnt hast, im Rahmen der agilen Methoden, einfach regelmäßig eine Retro machen, wo man dann einfach nochmal drauf schaut, okay, was haben wir gut gemacht und durchaus auch feiern lassen und was hat vielleicht nicht gut funktioniert und was lernen wir daraus? Ne? Und dann kann das eine Art PDCA dann werden, ne? Also das immer weiter und immer besser einfach wird.
Ne? Ja, genau.
Klasse. Ja, Wolfgang, leider läuft uns die Zeit mal wieder davon. Ich bedanke mich vielen Dank für die Einblicke und vor allem auch für diese wissenschaftliche Perspektive, die du hier eingebracht hast. Zum Schluss, wie kann man dich erreichen, wenn jemand interessiert ist an deinen Methoden, an deinen Einsichten und mit dir weitersprechen möchte?
Ja, das ist ganz einfach. Ich habe eine eigene Webseite, www.wolfgangheinrichs.de. Da bin ich jederzeit zu erreichen. Da sind auch alle anderen Kontaktmöglichkeiten zu sehen. Freue mich auf den Kontakt und danke für das, wie ich finde, gute Gespräch.
Super, Wolfgang. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.